Herzlich willkommen zur 80. Episode von Judicum. Heute haben wir uns kein krasses Special überlegt mit irgendeinem Gast für diese zehnstellige Episode sozusagen, sondern wir haben uns mal vorgenommen, das Shell-Urteil für euch zusammenzufassen und nochmal ganz kurz auf ein anderes Urteil des Bundesverfassungsgerichts einzugehen. Heute wird es also ein bisschen, ich sag mal, klimapolitisch ist da, glaube ich, der richtige Begriff. Wir wollen so ein bisschen ja die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutern, die dem Shell-Urteil zugrunde liegen, zugrunde lagen und die auch dem Klimaschutzgesetz, um das es in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ging, ja auch zugrunde liegen sozusagen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal ins Intro und danach geht's los.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Wir gehen heute also nicht gutachtenmäßig vor, sondern wir schauen uns zuerst an, worum geht es überhaupt, was wollen wir überhaupt besprechen. Und da können wir ganz kurz auf die ja, objektiven Gegebenheiten des Klimas in unserer Zeit hier eingehen. Also mittlerweile ist ja bekannt und erwiesen, dass wir ein Klimaproblem haben. Also es war eigentlich auch schon vor 30 Jahren bekannt, wissenschaftlich bekannt, dass es, naja, mit dem CO2-Ausstoß, sag ich mal, nicht so gut läuft in der letzten Zeit. Wenn mit dem weltweiten CO2-Ausstoß wie bisher weitergemacht wird, werden wir verschiedenen Quellen zufolge in spätestens 10 Jahren keine Chance mehr haben, die Schäden wieder rückgängig zu machen, die hier für Umwelt und Mensch entstehen. Dementsprechend ist es auch ein wichtiges Thema und ja, ich glaube, es ist auch mal ganz gut, dass wir dafür jetzt auch mal ein Special machen. Ja, zukünftige Generationen werden dann wahrscheinlich Natur und Leben nicht mehr so kennen, wenn wir jetzt nichts tun, ne? Und da gehört natürlich auch die Gesetzgebung dazu und die juristischen Rahmenbedingungen müssen hier auch gesetzt werden, dass wir entsprechende Maßnahmen einleiten können. Mögliche Folgen, wenn der CO2-Ausstoß so weitergeht, sind ja nach der Wissenschaft gesehen die Verschlechterung der Luft. Das ist ja erstmal das, ja, sag ich mal,
Naheliegendste. Ja.
Die Erderwärmung an sich, da wird ja mal gesagt, ja, 1 Grad, 1,5 Grad können hier schon sehr schwere Auswirkungen mit sich bringen. Wenn man sich jetzt überlegt, der menschliche Körper, wenn er jetzt normalerweise 37 Grad hat und dann auf 38,5 Grad steigt, da hat er ja auch Fieber. Also,
ich wollte gerade sagen, da spricht man schon von Fieber. Was für Folgen kann das dann haben?
Ja, also man kann sagen, die Eiskappen, die könnten weiter schmelzen, tun sie ja sowieso schon. Also der Meeresspiegel kann steigen weiterhin und gleich, also währenddessen, entstehen aber auch Dürren in anderen Regionen, ganze Ökosysteme können kollabieren, Waldbrände können entstehen, wie wir auch im Jahr 2019 gesehen haben.
Auch in Deutschland?
Auch in Deutschland?
Gerade in Deutschland, ja.
Ja. Also vor allem auch in Südamerika und Australien. Ja, damit einhergehen natürlich auch Artensterben und was man auch gar nicht so oft anspricht, was aber auch genauso wichtig ist, der Wassermangel, denn das Wasser wird langsam immer knapper. Ich will jetzt nicht nur auf zum Beispiel Chile eingehen, wo vorher ein Dschungel war und jetzt ist nur noch Wüste, sondern es soll auch Wassermangel in Deutschland geben und das nach verschiedensten Quellen zufolge schon in 50 bis 60 Jahren.
Ja. Und deshalb ist es ja auch umso wichtiger, nicht nur politisch darauf einzugehen, sondern auch eventuell juristische Schritte einzuleiten, um diese künftigen Übel, von denen du jetzt gesprochen hast, möglichst einzudämmen. In den letzten Monaten vor allem gab es ja immer mal wieder Berührungspunkte von Gerichten mit dem Umweltschutz. So nennen wir es jetzt einfach mal. Klimaschutz, Umweltschutz läuft aufs Gleiche hinaus. So hat das Bundesverfassungsgericht im April dieses Jahres noch entschieden, dass das Bundesklimaschutzgesetz zu kurz greift und deshalb teilweise verfassungswidrig ist, dazu aber später mehr. Vorher wollen wir noch ein bisschen auf das aktuellere Shell-Urteil eingehen, welches von einem niederländischen, also nicht gerade nicht von einem deutschen Gericht, gefällt wurde.
Vorher aber noch kurz ein paar Gedanken zum Verständnis, also warum ist Umweltschutz vor Gericht eigentlich jetzt so ein schwieriges Thema?
Ja, das liegt vor allem daran, dass Umweltschutz dem Grunde nach ja eigentlich einer politischen und ich sag mal gesellschaftlichen Verantwortung unterliegt. Hier in Deutschland haben wir ja verfassungsrechtlich vor allem den Artikel 20a Grundgesetz, in dem drin steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Dazu kommen wir vermutlich gleich noch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Genau.
Wie wir aus Artikel 20a Grundgesetz aber jetzt schon mal lesen können, ist der Wortlaut, der ist hier sehr vage formuliert. Das dürfte vor allem auch daran liegen, dass Klimaschutz keine frühzeitig konkret zu definierende Pflicht an sich sein kann, sondern sich aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und den tatsächlichen Veränderungen der Umwelt sozusagen immer mitentwickelt. Und hierbei ist auch nochmal wichtig die gesellschaftspolitische Lage. Wie aktuell ist das Thema und für wie wichtig wird es empfunden?
Genau, und solche abstrakten Pflichten, von denen du gesprochen hast, sind vor Gericht häufig schwierig durchzusetzen. Genau hier im Shell-Urteil, auf das wir jetzt hier eingehen wollen, lag aber der Vorteil. Denn es ging nicht einfach nur darum, irgendwie umweltunschädlicher zu werden. Das heißt, dass Shell irgendwie in irgendeiner abstrakten Art und Weise umweltunschädlicher werden sollte. Sondern, dass es um eine konkrete Zahl ging, auf die wir gleich noch eingehen werden. Aber ganz kurz zur Erklärung. Shell oder auch gelegentlich Royal Dutch Shell genannt, das ist der eigentliche Name des Unternehmens, ist eins der größten Erdgas- und Mineralölunternehmen der Welt.
Man wird sicherlich schon mal eine Shell-Tankstelle irgendwo gesehen haben.
Ja, mit Sicherheit. Und der Hauptsitz von Shell ist in Den Haag, also in den Niederlanden, weshalb auch genau in dieser Stadt 2019 eine Klage beim entsprechenden Bezirksgericht eingereicht wurde.
Und diese Klage wurde eingereicht von 7 Stiftungen und insgesamt 17.000 Einzelklägern, welche Shell in der Verpflichtung sahen, den CO2-Ausstoß des Unternehmens drastisch zu verringern.
Genau, und hierzu muss man ganz klar sagen, dass Shell im Vergleich zu kleineren Konzernen bzw. Unternehmen Unmengen an CO2 produziert, was natürlich am Geschäftszweig erstmal selbst liegt, also wir sind hier in der Erdgasproduktion, aber auch an der Größe des Unternehmens, es ist ein globaler Konzern. Shell selbst hatte noch in diesem Jahr vor dem Urteil eigene Klimaziele definiert. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral sein, bis 2035 die Emissionen im Vergleich zu dem Jahr 2016, ganz wichtig an der Stelle, um 45% senken. Vor Gericht hat Shell deshalb die Auffassung vertreten, sich bereits ausreichend um klimaschützende unternehmensinterne Ziele zu kümmern. Außerdem würde, sollte Shell den Verkauf fossiler Brennstoffe verringern, so wie es die Kläger gefordert haben, einfach irgendein anderes Unternehmen die entsprechenden Geschäfte übernehmen, sodass im Ergebnis eigentlich für die Umwelt kein Unterschied besteht, ob jetzt Shell diesen CO2-Ausstoß produziert oder irgendein anderes Unternehmen, was sich halt dann diesen Geschäftszweig abgreift.
Ja, das Gericht sah das Ganze dann allerdings etwas anders. Das gefällte Urteil verpflichtet Shell jetzt bis 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2019 um 45% zu senken. Also nicht 2016, sondern hier 2019. Dies ergebe sich hier auch aus den Menschenrechten dieser und künftiger Generationen sowie den globalen Klimazielen, welche durch Unternehmensemissionen natürlich auch stark gefährdet werden. Dabei mache es auch keinen Unterschied, ob die Reduktion der Emissionen von Shell faktische Auswirkungen auf die Klimakrise hat, denn es bestehe vielmehr eine Verpflichtung aller Unternehmen, dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Genau, also man sagt sozusagen, es ist eine Kollektivverpflichtung, die jetzt in diesem Urteil konkret halt Shell getroffen hat. Ob das jetzt faktische Auswirkungen haben wird, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, wir merken, dass es in diesem Urteil gar nicht so sehr um Umweltschutz alleine geht, sondern dass die Klimakrise nach Auffassung des Gerichts in Den Haag eine Frage von Menschenrechten ist, da ja im Endeffekt unsere Lebensgrundlage nachhaltig zerstört wird, weshalb Klimakrise und Menschenrechte immer Hand in Hand gehen.
Außerdem liegt es nicht nur in der Verantwortung der Politik, sondern auch in der Verantwortung von Unternehmen, die Klimaziele einzuhalten. Wenn schon der Einzelne etwas für die Umwelt tun kann, warum sollte das nicht auch ein globaler Konzern tun können?
Nichtsdestotrotz müssen wir hier am Ende auch mal ganz kurz anmerken, dass es sich bei dem Urteil um ein solches von einem Bezirksgericht handelt. Shell wird in Berufung gehen, weshalb die Rechtskräftigkeit des Urteils hier noch abzuwarten ist.
Dann können wir auch direkt zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz kommen, was ja auch sehr relevant ist in diesem Jahr. Ein rechtskräftiges Urteil zum Thema Klimaschutz haben wir ja jetzt hier schon mal in Deutschland, das ist schon mal gut. Wie vorhin schon erwähnt, hat das Bundesverfassungsgericht im April entschieden, dass das Klimaschutzgesetz teilweise verfassungswidrig ist. Kannst du vielleicht erklären, worum es da so ungefähr ging?
Ja, hier hatten diverse Umweltschützer gegen das Klimaschutzgesetz aus dem Jahre 2019 Verfassungsbeschwerde eingelegt. In diesem im Übrigen mittlerweile angepassten Gesetz waren Maßnahmen zur Emissionsverringerung bis zum Jahre 2030 geplant. Zweck dieses Klimaschutzgesetzes ist es bzw. war es, die Auswirkungen der Klimakrise zu verringern und das Ziel zu verfolgen, dass Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral ist. Nun hat das Bundesverfassungsgericht im April aber bemängelt, dass eine Regelung nur bis 2030 unzureichend sei.
Dabei stützte es sich auf die Schutzpflicht des Staates, eine drohende Verletzung so gut wie aller grundrechtlichen Freiheitsrechte zu verhindern. Von der Emissionsminderungspflicht seien nämlich nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens betroffen. Dabei verwies das Gericht auch auf Artikel 20a Grundgesetz, den wir ja vorhin schon angesprochen hatten.
Genau. Und dessen Klimaschutzauftrag erstrecke sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch auf internationale Dimensionen und ergebe die verfassungsrechtliche Notwendigkeit, nationale Maßnahmen zum Klimaschutz tatsächlich zu ergreifen und für andere Staaten keine Anreize zu setzen, das erforderliche Zusammenwirken zu unterlaufen.
Und deshalb sei das Klimaschutzgesetz zwar mit der Regelung bis 2030 verfassungsgemäß, durch das Unterlassen einer Regelung ab 2030 aber teilweise verfassungswidrig, weshalb die Verfassungsbeschwerde hier nur teilweise begründet war. Kommen wir mal zum Fazit. Klimaschutz liegt natürlich in der Verantwortung der Politik, der Unternehmen, aber auch des Einzelnen.
Genau, und ich glaube, wir können hier auch ganz klar festhalten, wir haben es zwar jetzt relativ knapp gehalten, sehr übersichtlich, aber es ist schon herauskristallisiert worden, dass die Gerichte klarstellen wollten, dass kein einzelnes Land, kein einzelnes Unternehmen und auch kein einzelner Mensch die Klimakrise abwenden kann. Das entbindet uns aber natürlich nicht von einer gewissen Kollektivverpflichtung, gemeinsam Maßnahmen anzustrengen, die der Klimakrise entgegenwirken. Die können wir alle eigentlich zu Hause schon anstrengen, die können aber auch Unternehmer anstrengen, die können auch globale Unternehmer anstrengen, wie beispielsweise aus Shell. Und ich glaube, dass dieses Shell-Urteil in Zukunft noch, es wird auch teilweise als bahnbrechend beschrieben, als Präzedenzfall dienen wird bezüglich anderer Unternehmen, jetzt in anderen Ländern, vielleicht nicht nur in den Niederlanden, also wirklich global, Grundlage dafür zu bilden, dass vielleicht auch andere Unternehmen ihre CO2-Emissionen ein wenig reduzieren sollten und auch müssen, damit wir in Zukunft auch noch auf der Welt leben können, so wie wir es heute machen.
Das Shell-Urteil hatte ja auch so ein Argument gebracht, dass das einfach, wenn sie es nicht tun, dann kommt ein anderes Unternehmen und macht da sozusagen oder fabriziert da diesen CO2-Ausstoß. Und hier kann man ja schon mal sagen, dass vielleicht auch diese Energieproduktion an sich vielleicht schon fehlerhaft ist. Also dass die Energieherstellung, so wie wir sie heute kennen, vielleicht auch nicht die beste ist, weil wir können ja sagen, diese Unternehmen werden durch den Konsum ja auch gerade finanziert. Also weil die Leute die Energie brauchen, wird es produziert. Aber das Problem oder ja, vielleicht, wo man auch so einen kleinen Lichtblick sehen könnte, wäre ja, wenn man auf alternative Energien umsteigen könnte und das auch wirklich auch von den Kosten her funktionieren könnte. Und da sagen ja viele Windkraft, Sonnenkraft, Solarkraft und Wasserkraft könnte hier funktionieren. Da ist natürlich auch wieder die Sache, ob das der Umwelt nicht auch irgendwo schadet durch, zum Beispiel wenn man jetzt Windkraftanlagen baut.
Ja, und da ist auch ein Problem. Genau, und da in diesem Zusammenhang ist natürlich auch wichtig, dass man immer wieder die Innovation angreift und dass man auch immer wieder finanziert, auch innerhalb der Unternehmen, vielleicht aber auch auf Geheiß des Gesetzgebers hin, kleiner Weg mit einem Zaunfall, dass man nicht nur sich auf bereits ja, funktionierende Systeme verlassen sollte, sondern dass man vielleicht auch einiges da reinstecken sollte, dass man in Zukunft vielleicht neue Techniken entwickeln kann, wie man auch umweltfreundlicher ja, im Endeffekt das gleiche Produkt entwickeln kann.
Ja, oder vielleicht auch komplett klimaneutral. Und das sind, es gibt ja Innovationen, die es auch schon seit 20 Jahren gibt, aber vielleicht durch die ein oder andere Lobbyarbeit dann doch ein bisschen zurückgehalten wurden. Zum Beispiel Brennstoffzellen, Wasserstoff, wo halt auch die Herstellung zum Teil klimaneutral sein kann, ohne CO2-Ausstoß.
Vielleicht sehen wir da ja in Zukunft auch einen Vorstoß des Gesetzgebers, vielleicht auch nochmal vom Bundesverfassungsgericht, vielleicht auch von anderen Instanzen. Jetzt haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Uns würde mal interessieren, was ihr dazu sagt, was ihr vom Shell-Urteil haltet, was ihr vom Bundesverfassungsgerichtsurteil haltet. Das ist natürlich beides unten in der Beschreibung verlinkt. Wir werden da auch noch ein paar andere Artikel unten verlinken, wo man sich zu dem ganzen Thema auch ein bisschen informieren kann. Ihr könnt uns gerne eure Meinung auf Instagram dalassen, in den Direktnachrichten, gerne auch auf irgendeine andere Art und Weise. Wir finden sowas immer super, wenn wir da ein bisschen interagieren können. In dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns auch schon aus diesem etwas kürzeren Special als sonst. Ich fand es aber auch mal interessant, über ein solches Thema zu sprechen, und ich finde es auch wichtig, dass wir dieses Thema auch mal ansprechen. Und ich glaube, an der Stelle verabschieden wir uns aus dieser Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast bewerten könntet, und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.